Ich darf vielleicht nur so ein bisschen was zu den Preisen sagen. Wenn man sich die Kosten im Gesundheitswesen ansieht und sieht, was zu sparen ist, wenn man Pulver verwendet, die in der Arztpraxis aufgelöst werden, oder anstatt dessen Lösungen, dann ist der Unterschied so minimal, es ist völlig unverständlich, warum qualitätsgesichert so ein Risiko eingegangen werden sollte bei so niedrigen Unterschieden und Kosten.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie. Heute geht es um den oralen Glukosetoleranztest, kurz OGTT. Konkret geht es darum, wie relevant der Zuckerbelastungstest ist, wie er durchgeführt wird, wie die Qualität der Glukoselösung gesichert werden kann und wie die aktuelle Erstattungssituation ist. Zu Gast ist Apotheker Manfred Krüger. Er ist unter anderem, denn er ist noch in einigen anderen Gremien und Institutionen tätig, engagiert in der Kommission Apotheker in der Diabetologie. Das ist eine gemeinsame Kommission der Deutschen Diabetesgesellschaft und der Bundesapothekerkammer. Außerdem ist er Mitautor des Positionspapiers zur Qualitätssicherung von Glukoselösungen beim OGTT. Herzlich willkommen, Herr Krüger. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ist ja schon unsere zweite gemeinsame Aufnahme.
Ja, vielen lieben Dank. Freue mich. Ist ein spannendes Thema, was vielleicht so ein bisschen im Hintergrund steht, aber ganz wichtig ist. Bin gespannt auf Ihre Fragen und dass wir ein bisschen Hintergrund erläutern.
Genau, wir werden jetzt das Thema auch so ein bisschen in den Vordergrund rücken, natürlich in der nächsten Zeit. Ja, so ein oraler Glukosetoleranztest ist ja nicht gerade beliebt bei denjenigen, die den machen müssen. Denn man muss immerhin eine recht große Menge sehr süßer Glukoselösung trinken. Warum muss es denn manchmal trotzdem sein?
Ja, wenn man so sich unterhält und sagt, so, hast du einen Blutzuckertest gemacht? Dann ist ja wichtig zu fragen, ja, welchen hast du denn eigentlich gemacht? Den aktuellen, da wird einfach der aktuelle Blutzuckerwert bestimmt und man kriegt so einen Eindruck davon, wie sieht es denn aus gerade? Ist der hoch, ist der niedrig? Das ist sehr abhängig davon, ob was man gerade gegessen hat, wie man sich bewegt hat, in welchem Alter man ist und so weiter. Der zweite Test, der sogenannte HbA1c-Test, gibt uns Auskunft über einen durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten 2-3 Monate. Also man hat so ein bisschen Historie, man weiß, wie sieht es denn insgesamt aus. Aber das ist auch nicht sehr spezifisch. Was besonders wichtig ist, im Sinne einer Diagnose eines Diabetes, ist dann der OGTT, den Sie angesprochen haben, der orale Glukosetoleranztest. Denn hier wird praktisch die Belastung gemessen. Das heißt, wenn der Körper eine bestimmte Menge an Blutzucker zu sich nimmt, wie kann er das verarbeiten? Entsteht dann ein zu hoher Blutzuckerspiegel, der eben die bekannten Probleme erzeugt, die wir unter der Diagnose Diabetes festhalten.
Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hingucken, für welche Personengruppen und in welchen Lebenssituationen ist denn ein OGTT unabdingbar? Also da gibt es ja durchaus auch Hinweise in Leitlinien, wann ein OGTT zwingend vorgesehen ist.
Ja, also es gibt eigentlich keine festgelegte Situation im normalen Bereich. Also wo man sagt, man sollte jetzt unbedingt in einer bestimmten Zeit diesen Blutzuckerwert immer wieder messen, sondern man macht einmal problembezogen. Das heißt, wenn zum Beispiel bei so einem zufälligen Test grenzwertige nüchtern Blutzuckerwerte auftreten oder bei dem Verdacht, dass nach dem Essen relativ hohe Blutzuckerwerte gemessen werden, dass man dann hingeht und sagt, wir müssen unbedingt hier mal einen Test machen. Vorsorgeuntersuchungen sind da ein guter Hinweis. Also über 35 Jahre hat man ja das Recht auf Vorsorgeuntersuchungen. Die sollen da gemacht werden und da sollen auch diese Tests entsprechend dann vorgenommen werden. Das zweite wäre dann die Leitlinien, die Sie angesprochen haben. Die sind vor allen Dingen für schwangere Frauen. Das heißt also, der orale Glukosetoleranztest ist vorgesehen, um die Untersuchung und den Hinweis auf den Schwangerschaftsdiabetes zu finden, und zwar zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche. Also da wäre dann wirklich leitliniengerecht auch ein entsprechender Test sinnvoll.
Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass nicht nur Diabetesteams Bescheid wissen sollten, wie so ein Test durchgeführt wird und was er aussagt. Welche medizinischen Fachbereiche haben denn noch mit diesem OGTT zu tun? Ich nehme an, die Gynäkologen sind da natürlich auch gefragt.
Ja, ich würde Ihre Frage sogar noch mal ein bisschen andersrum anfangen zu beantworten, nämlich 500.000 Neuerkrankte pro Jahr in Deutschland. Ich glaube, da wird einem schon klar, da müssen viele hingucken. Also da reicht es nicht, dass man sagt, ja, durch Zufall oder durch regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen, die aber nicht so wahrgenommen werden, fällt das auf. Also hier ist es wirklich sinnvoll, viele zu beteiligen. Eine von 6 Schwangerschaften sind mit zu hohem Blutzucker verbunden. Also da merken Sie schon, die Bedeutung ist groß. Und dann haben wir also die Hausärzte, die Internisten. Ganz wichtig, wenn die Hinweise sehen, sollte auf jeden Fall ein Test gemacht werden. Wir haben die Kardiologen, die Vergesellschaftung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein ganz wichtiger Punkt. Es gab Situationen, wo Patienten mit Herzinfarkt oder anderen Dingen ins Krankenhaus eingeliefert worden, kardiologisch versorgt worden sind und die internistische, diabetologische Seite gar nicht richtig berücksichtigt wurde und erst nachher dann aufgefallen ist, dass ein so hoher Blutzucker existiert. Also insofern diese Vergesellschaftung auch mit anderen Erkrankungen und anderen Ärzten, wie zum Beispiel hohem Blutdruck, Stress, Übergewicht, ist ganz entscheidend. Ein letzter Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, sind die Orthopäden. Cortisonbehandlungen können Diabetes auslösen, gerade bei hohen Cortisongaben, wo dann eben getestet werden muss, ob hier durch diese Therapie mit Cortison vielleicht hier ein entsprechendes Problem ausgelöst worden ist. Das geschieht übrigens auch bei Asthmaanfällen oder so, dass durch hohe Cortisongaben dann solche Probleme. Ich habe selber Patienten gehabt, die durch solche Art von Therapie dann an Diabetes erkrankt sind.
Also das ist ja wirklich ein sehr breites Spektrum. Würden Sie denn sagen, ist der Wissensstand denn bei allen gleich und vielleicht auch zufriedenstellend?
Naja, also wir haben ja ein bisschen ein Problem, dass sowohl der Typ 1 als auch der Typ 2 Diabetes sich so schleichend entwickeln und die verursachen am Anfang auch keine richtigen Symptome oder spezifische Sachen. Das heißt, es ist unauffällig und man gewöhnt sich relativ schnell an einen relativ hohen Blutzuckerspiegel und das wird nicht als krankhaft wahrgenommen und das ist so im Sinne von unentdeckter Prädiabetes. Und in diese Richtung müsste einfach mehr gemacht werden.
Und jetzt, damit dann doch vielleicht mal alle, zumindest die unsere Aufnahme hier hören, auf demselben Stand sind, könnten Sie schildern, wie so ein OGTT durchgeführt werden sollte? Und welche Werte sollte man kennen, wenn das Ergebnis dann vorliegt? Welche Werte sind da wichtig?
Ja, wenn der Arzt einen darauf aufmerksam gemacht hat oder einen einbestellt hat, dann sollte man in den Tagen vor dem Test sich einfach normal ernähren. Also nichts Besonderes machen, keine extreme Diät machen oder Sport treiben, extrem oder so etwas, sodass man auch wirklich einen Eindruck bekommt. Man hat ja oft so einen vorauseilenden Gehorsam, so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt dahin, dann verhalte ich mich aber auch 100% richtig. Abends, so vielleicht so ab 18 Uhr, sollte man dann eben versuchen, nüchtern zu bleiben, nichts mehr zu essen, aber auch keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu sich zu nehmen, sondern nur Wasser zu trinken, kein Alkohol, kein Kaffee oder ähnliches. Das reicht dann völlig aus und am nächsten Tag ist ja meistens dann frühzeitig nüchtern zu bleiben und dann gibt es die nüchtern Blutabnahme am Anfang, wenn man so will, der Zeitpunkt Null, vor dem Trinken der Lösung, so dass man dann eben einen Wert hat, von dem man entsprechend ausgeht. Wenn man bekommt dann 75 Gramm Glucose in ungefähr 200-300 Milliliter Wasser aufgelöst zum Trinken, das muss man innerhalb von 5 Minuten trinken und dann bleibt man ein bisschen sitzen, geht vielleicht ein paar Schritte, aber sollte nicht dann sich besonders anstrengen und dann wird nach 60 und 120 Minuten werden 2 Werte genommen, um zu sehen, wie wird in dieser Zeit der Blutzucker entsprechend diese definierte Menge, die zu sich genommen wird, abgebaut. Ja, welches Ergebnis? Wenn wir einen nüchternen Blutzuckerwert haben, der über 126 Milligramm pro Deziliter oder 7 Millimol liegt, dann sprechen wir von Diabetes oder der 2-Stunden-Wert über 200 bzw. 11,1 liegt. Das heißt, wir haben eine klare Grenze, ab wann wir von Diabetes sprechen, also dieses der OGGDT als Diagnosemittel eingesetzt wird. Wir haben allerdings auch die Werte, die darunter liegen, also zum Beispiel der Nüchternwert zwischen 100 und 125 oder der 2-Stunden-Wert zwischen 140 und 199. Und da sprechen wir von gestörter Glukosetoleranz. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass zwar noch nicht die Erkrankung Diabetes vorliegt, aber man auf dem Weg dahin ist. Denn daraus ergeben sich natürlich schon Beratungsinhalte für die Patientinnen und Patienten, wie sie sich in Zukunft vor einer weiteren Entwicklung, Verschlechterung der Situation auch schützen können.
Gibt es denn nochmal extra Werte für schwangere Frauen oder ist das dann gleich?
Nee, gut, dass Sie darauf hinweisen. In der Schwangerschaft läuft es ein bisschen anders. Seit 2012 steht das in den Mutterschaftsrichtlinien, dass ein Schwangerschaftstest in Richtung Diabetes gemacht worden ist. Und da wird ein sogenannter Vortest gemacht bei 50 Gramm. Und das ist ganz spannend, weil das auch nicht nüchtern durchgeführt werden kann. Also das kann man sofort machen und dann sehen, welche Werte sich ergeben. Und wenn wir da bestimmte Werte erreichen, also zum Beispiel über 135 nüchtern oder über 200 dann entsprechend mit Mahlzeitbelastung, dann empfiehlt man den Schwangeren auch eine 75 Gramm OGTT, also dann einen kompletten Test zu machen. Und da, gut, dass Sie fragen, sind die Werte auch etwas niedriger, sodass man hier vorsichtig herangeht, um zu sehen, wie läuft die Situation und wo muss man vorsichtig dann entsprechend steuern. Ich will hier schon darauf hinweisen, die Diagnose hat ja für die Patientinnen und Patienten ganz entscheidende Folgen. Das heißt, wir sind einfach darauf angewiesen, dass dieser Test, diese Diagnosemittel exakt ist, weil das so viele Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten hat, dass wir hier davon ausgehen müssen, dass das richtig funktioniert.
Deshalb auch nochmal eine Nachfrage. Gibt es denn auch Begleitmedikationen, die da einen Einfluss haben können auf das Ergebnis, wo man dann drauf achten muss?
Die Begleitmedikationen sind sehr vielschichtig. Es wird nicht geraten, chronische Medikamente abzusetzen. Allerdings gibt es einige Medikamente, die im Vorfeld besser weggelassen werden. Zum Beispiel Makrogol, ein Abführmittel oder andere. Ich sage mal ganz vorsichtig, die irgendetwas mit zuckerähnlichen Stoffen zu tun haben. Weil die natürlich in ihrer Zusammensetzung dann das Bild etwas verfälschen können und man dann eben anrät, diese wegzulassen. Chronische Medikamente schon im Vorfeld wegzulassen, ist eigentlich nicht üblich.
Schauen wir doch mal auf dieses gemeinsame Positionspapier. Das hat ja die Kommission Labordiagnostik in der Diabetologie. Das ist eine Kommission der DDG und der DGKL und die Kommission Apotheke in der Diabetologie. Die haben das zusammen verfasst. Welche Anforderungen zur Qualitätssicherung wurden denn hier formuliert? Also da wurden ja ganz klare Forderungen durchaus gestellt.
Ja, da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie danach fragen, weil wir natürlich uns wirklich intensiv Gedanken dazu gemacht haben. Ich hatte eben schon gesagt, eine Diabetesdiagnose hat weitreichende Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten und das soziale Umfeld, aber auch fürs Gesundheitswesen. Ne? Insofern sollte man das Risiko einer falschen Diagnose so gering wie möglich halten. Und da ist uns aufgefallen, dass eigentlich die Herstellung und Anwendung der Glukoselösung für den OGTT überhaupt nicht geregelt ist, aber von erheblicher Bedeutung. Also weder in der Leitlinie zum Gestationsdiabetes, noch in den Mutterschaftsrichtlinien, noch in anderen wird eigentlich etwas über die Substanz, über den OGTT als Konzept ausgesagt. Und deshalb wollten wir zwei Probleme ansprechen, die wir auch der Lösung zugeführt haben. Das eine ist eine qualitätsgesicherte Zusammensetzung der Lösung. Das heißt also die Bewertung der Verfügbarkeit und Sinnhaftigkeit aller verwendeten Stoffe, auch der Hilfsstoffe, um daraus, wenn man so will, einen Standard zu entwickeln, der auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand ist, unbedenklich für die Patientinnen und Patienten, keine Nebenwirkungen oder sonst was erzeugt und zusätzlich eine hohe Sicherheit gibt für das Ergebnis dieses Tests. Und dann haben wir uns den Markt angesehen und da haben wir halt gesehen, dass das nicht so vorhanden ist, sondern so ein Wirrwarr von verschiedensten Substanzen ist. Also zum Beispiel wurde Glucose oder Glucosemonohydrat verwendet, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Und wir haben dann in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut der Deutschen Apotheker eine Standardmonographie entwickelt, die auch inzwischen im Deutschen Arzneimittelkodex hinterlegt ist. Und NRF 13.8, um mal eine genaue Zahl zu nennen. Und dort sind die Voraussetzungen definiert, die Zusammensetzung definiert, sodass wir damit einen Standard gegeben haben, der inzwischen auch bei Fertigprodukten, also von Firmen, auf dem Markt ist als zugelassenes Arzneimittel. Da war für uns ganz wichtig, dass die erste Sache die qualitätsgesicherte Zusammensetzung. Die zweite Sache ist die Minimierung der Fehler bei der Anwendung in der Praxis. Auch da haben wir abenteuerliche Dinge erlebt. Also mal kurz schütteln und dann war die Löslichkeit nicht gegeben und dann waren Reste da. Also die Löslichkeit und Stabilität bei definierter Temperatur, die Bedeutung der Wassermenge zum Auflösen, die Art des Auflösens, wo und wie aufgelöst wird, der Zeitdruck in der Praxis, wenn eine Zubereitung frisch zubereitet werden muss, wenn es keine Fertiglösung ist. Da haben wir als Kommission im Positionspapier praktisch Anleitungen gegeben, wie das optimal durchzuführen ist. Und ich denke mir, wir haben damit auch sowohl den Patientinnen und Patienten als auch den Arztpraxen so eine Art Hilfestellung gegeben, dieses zu fordern und so auch qualitätsgesichert das dann durchzuführen.
Was ich jetzt so raushöre, ist, dass Sie sich schon dafür aussprechen, dass Fertigarzneimittel zum Einsatz kommen und dass eben nicht selbst dann nochmal da Hand angelegt wird und was zusammengesetzt wird. Aber trotzdem, um es zu verstehen, welche weiteren Möglichkeiten außer eben das Fertigarzneimittel gibt es denn? Und ja, was spricht vielleicht auch dagegen, da nochmal selbst aktiv zu werden?
Ja, eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein abgepacktes Pulver, das entweder auch, wie Sie das vielleicht aus anderen Arzneimitteln kennen, praktisch fertig verschweißt, als Fertigarzneimittel dann zu erhalten ist. Dieses Pulver muss aus der Tüte herausgenommen, in ein Gefäß aufgelöst und dann entsprechend appliziert werden. Dieses Pulver kann sowohl von einer Apotheke als Rezeptur hergestellt werden, als auch eben, wie ich eben sagte, fertig, als Fertigprodukt. Und die zweite Möglichkeit sind eben die von Ihnen angesprochenen Fertiglösungen, wo diese Lösung schon vorgenommen worden ist und dann entsprechend auch angewendet ist. Man muss bei beiden Dingen sagen, dass eine Qualitätssicherung erfolgt, aber beim Pulver immer die Gefahr der Verwechslung da ist. Also dass, wenn andere Pulver, andere Stoffe eben auf dem Tisch liegen, ob jetzt in der Apotheke oder in der Arztpraxis, ganz egal, dass es immer zu Verwechslungen kommen kann. Also wenn nicht genau an der gleichen Stelle nur ein Vorgang bearbeitet wird, sondern eben auch mehrere Vorgänge, was man zum Beispiel in der Arztpraxis auch immer wieder hat, dort Impfstoffe bereitet werden und, also verschiedene Sachen, dass es dann eben zu Irrtümern, Verwechslungen oder etwas kommen kann, was natürlich bei einer Fertiglösung, die genau etikettiert ist, wo genau draufsteht, was es ist, dann nicht passieren kann.
Ja, was einem natürlich schon auch gleich einfällt, ist dieser Fall aus dem Jahr 2019, wo in einer Apotheke Lidocain-Hydrochlorid mit Glucose verwechselt wurde und es dann ja auch die schwangere Frau und das Baby gestorben sind. Also das will man natürlich unbedingt vermeiden. Und würde man dann ja auch vermeiden, indem man dann einfach die Flasche mit der Lösung vor sich hat und verwendet.
Ja, ist gut, dass Sie das ansprechen, weil natürlich solche Einzelfälle einen Plan auf den aufrufen, sich nochmal genau die Frage stellen, wo sind die Risiken, wie kann so etwas passieren? Menschliches Versagen und so weiter kommt immer wieder vor, aber wenn systemische Fehler da sind, dann sollte man eben da vorbeugen. Und unsere Analyse auch der Deutschen Diabetesgesellschaft dieses Falls haben genau zu den Dingen geführt, die wir gerade ausgeführt haben, nämlich dass die Kommission sich intensiv damit beschäftigt hat, wie kann man das verhindern.
Jetzt gibt's ja in manchen dieser Lösungen einen Bestandteil Glycerol. Was ist das überhaupt und warum sollte es denn in dieser Lösung möglichst nicht enthalten sein?
Ja, also Glycerol gleich Glycerin, den kennen Sie vielleicht auch, dient zum Süßen von Lebensmitteln. Es gilt als gesundheitlich unbedenklich. Also es gibt keine Studien, die darauf hindeuten, dass das dieser Stoff krebserregend oder giftig ist. Aber er verursacht in Einzelfällen, gerade zum Beispiel bei Schwangeren, Übelkeit, Kopfschmerzen, Unwohlsein, aber auch Ablehnung. Sie hatten das eben in der Anmoderation so schön gesagt mit der süßen Soße. Ich glaube, jeder, der zuhört, kann das nachvollziehen. Ne? Wenn man magenmäßig oder überhaupt übelmäßig einem nicht so gut ist, dann so etwas sehr Süßes zu trinken, ist einfach extrem unangenehm. Und für den Test selber ist es unerheblich, also hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und deshalb ist die Frage, kann man nicht diese Geschmacksveränderung, also das ist einfach gut zu trinken ist, mit eben anderen Substanzen, die unbedingt, völlig unbedenklich sind, erreichen. Und deshalb haben wir das Glycerol rausgenommen.
Was ja auch ganz interessant ist, es gibt diese glycerolfreien Lösungen und es gibt mittlerweile auch fertige Lösungen, die diese 50 Gramm Glucose für den Screening-Test nur enthalten, dann eben auch nur 200 Milliliter Flüssigkeit und nehmen nicht die 300 Milliliter und die 75 Gramm Glucose. Ich nehme an, dass als es nur diese Standardlösung gab, dass man da irgendwie abgemessen hat, ne, um auf die 50 Gramm zu kommen. Da zeigt sich ja schon ein Vorteil von der fertigen Lösung nur mit 50 Gramm. Welche Vorteile gibt es denn vielleicht noch, so ein Produkt extra für das Screening zu haben?
Ich denke mir, wir haben im Augenblick alle diese Problematik mit dem Zeitmanagement. Also dass natürlich, wenn passgenau zu den einzelnen Situationen die nötigen Screening-Maßnahmen und Lösungen da sind, dann ist der Ablauf in der Praxis einfacher, automatischer, schnell durchzuführen und geschieht dann einfach auch häufiger. Also ich glaube, dass einfach die Praktikabilität hier eine große Rolle spielt. Die sind passgenau. Sind die Lösungen da? 75 Gramm, 50 Gramm. Es steht eine bestimmte Fragestellung im Raum durch den Besuch einer Patientin oder eines Patienten. Man hat sofort die Dinge, die nötig sind, kann die sofort einsetzen, ohne irgendwelche großen Bestellungen oder sonst irgendetwas abfüllen oder teilen oder so, sondern kann die passgenau einsetzen. Ich glaube, das ist der größte Vorteil.
Ein Punkt, der ja noch nicht so ganz zufriedenstellend vielleicht gelöst ist, ist die Erstattungssituation. Da gibt es Unterschiede von KV zu KV. Ein Stichwort ist hier auch der Begriff Sprechstundenbedarf. Können Sie denn kurz schildern, was es da für Probleme gibt? Welche Probleme haben dann die Praxen mit dieser Erstattung, die eben nicht ganz so einfach ist?
Ja, also einmal ist es so, dass auch jetzt wieder im dritten Quartal 2025 die Richtlinien, also die Ziffern EBM und andere, geändert wieder worden sind. Das heißt, es wird ständig versucht, den OGTT, den oralen Glukosetoleranztest, anders zu bewerten, in Kombination zu bewerten. Das erzeugt nach meiner Einstellung Verwirrung, aber auch Abwehr, also dass dann eben der nicht automatisch gemacht wird, sondern immer wieder so wird das auch entsprechend erstattet und dann eben solche Überlegungen stattfinden, die gar nicht stattfinden sollten, sondern der sollte klar definiert sein und auch klar finanztechnisch geregelt sein, so und zwar bundesweit, sodass da keine Fragestellungen auftreten. Im Augenblick ist das so, dass jede einzelne landeskassenärztliche Vereinigung mit den Krankenkassen separate Verträge dazu abgeschlossen hat. Und diese sehen vor, dass in bestimmten Fällen sowohl Lösungen als auch Pulver über den Sprechstundenbedarf, das heißt mit anderen Worten, dass wenn Patientin oder Patient in die Arztpraxis kommen, das Produkt, was für diesen Test nötig ist, schon da ist, schon in der Praxis ist, der Patient also kein Rezept bekommt, das irgendwo holen muss, sondern schon da ist. Und im Rahmen dieses Sprechstundenbedarfs eingesetzt wird. Und ich hatte eben schon ausgeführt, dass das von Land zu Land unterschiedlich ist. Also dass zum Beispiel, dass für Kinder und Jugendliche, wenn der Test ist, eine Lösung benutzt werden darf, für Erwachsene aber nicht. In anderen Bundesländern darf für alle Lösungen verwendet werden. Sie können sich vorstellen, dass das irgendwo verunsichert wirkt und irgendwie das Gefühl immer ist, man muss ja erstmal nachlesen, bei wem darf ich das denn jetzt eine Lösung nehmen und bei wem darf ich keine Lösung nehmen, damit ich das nicht erstattet bekomme. Wir haben als Kommission eine Initiative ergriffen und haben die Bundesebene angesprochen und die hat sich schlicht und ergreifend als nicht zuständig erklärt. Man hat gesagt, das ist Sache der Länder und da können wir nichts machen. Wir haben ja jetzt eine große Welle von Entbürokratisierung, einfach machen und ähnliches. Vielleicht schwappt diese Welle ja auch ins Gesundheitswesen, wo man dann eine Situation bekommt, wo man sagt, so, das regeln wir jetzt mal bundesweit und damit ist die Sache dann auch erledigt. Ich darf vielleicht nur so ein bisschen das zu den Preisen sagen. Also, wenn man sich die Kosten im Gesundheitswesen ansieht und sieht, was zu sparen ist, wenn man Pulver verwendet, die in der Arztpraxis aufgelöst werden oder anstatt dessen Lösungen, dann ist der Unterschied so minimal, es ist völlig unverständlich, warum qualitätsgesichert so ein Risiko eingegangen werden sollte bei so niedrigen Unterschieden und Kosten. Ganz davon abgesehen, dass wir im Markt beobachtet haben, dass wenn generell Lösungen genommen werden, der Umsatz höher ist und dann der Preis sich auch nach unten entwickelt. Also man müsste hier einfach dem Markt mal überlassen, Produkte an den Markt zu bringen, die sowohl dem Preisgefüge entsprechen, als auch eben qualitätsgesichert sein. Und ich denke mir, das ist eigentlich die Lösung, die man anstreben sollte. Und man kann nur Krankenkassen als auch die KVen auffordern, in dieser Richtung Verhandlungen zu machen und zu Ergebnissen zu kommen.
Also was ich ja auch finde, ist, dass das ja wirklich dann auch ganz praktische Auswirkungen hat, ne? Wie oft der Test durchgeführt wird und so weiter. Also das hat wirklich ja eine Auswirkung auf das Leben von vielen Menschen, in dem halt dann vielleicht Diabetes eher nicht entdeckt wird, ein Schwangerschaftsdiabetes unentdeckt bleibt und so weiter. Also das hängt dann alles von diesen Regelungen ab, die schwierig sind, ja.
Und wir haben eben, das ist der große Vorteil, wir haben inzwischen eben Arzneimittel, die als Arzneimittel zugelassen ist, mit dieser Standardzusammensetzung, sodass hier also auch wir beruhigt sein können und sagen können, wir haben die Möglichkeiten vorhanden, wir haben am Markt die Produkte und dann kann man das auch umsetzen.
Ja, Herr Krüger, Sie kennen es ja vielleicht noch aus der letzten Aufnahme. In jeder Folge von O-Ton Diabetologie muss ich der Gast der dummen Frage stellen.
Frage.
Herr Krüger, was würden Sie am liebsten trinken und warum? Wäre das eine Dose Red Bull, eine OGTT-Glukoselösung, ein Glas Saft Ihrer Wahl oder vielleicht ein Glas Trockenbeerenauslese?
Also eine dumme Frage darf man ja auch lustig beantworten. Ne? Also ich würde am liebsten OGTT-Spritz bevorzugen. Also ich fände schön, wenn es auch eine OGTT-Spritz-Variante gibt. Vielleicht so ein bisschen farblich auch angepasst. Dann wäre neben dem wichtigen Diagnoseinstrument auch ein lustiger Faktor dabei, der Spaß macht und Quality Time bedeutet.
Ja, vielleicht könnte man das ja auch mal anregen für diese Empfänge beim Diabeteskongress zum Beispiel. Also statt tablettweise Aperol-Spritz hätte man dann eben den OGTT-Spritz da in der Hand.
Genau.
Herr Krüger, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das klare und differenzierte Gespräch und für das Plädoyer für die Qualitätssicherung, die ja gleichzeitig Sicherheit bedeutet für alle, die einen solchen Test durchführen oder eben die Lösung auch selbst trinken müssen.
Gerne.
Das war O-Ton Diabetologie zum Thema oraler Glukosetoleranztest. Die weiterführenden Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ein großer Dank an unser Team im Hintergrund. Bis zur nächsten Folge.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care. von Media Solutions.